Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt ist sie also endlich da, seine lang erwartete große biografische Studie zu Leben und Werk des vor gut 20 Jahren verstorbenen helvetischen Schriftstellermonuments Friedrich Dürrmatt. 740 Seiten Text, 200 Seiten Anmerkungen und doch keineswegs vollständig, wie der Autor freimütig einräumt. Der Titel Dürrmatt oder die Ahnung vom Ganzen verhüllt nicht, dass Rödes so gründliche wie gut lesbare Arbeit wesentlich dem Werden des Schriftstellers Friedrich Dürrmatt und seinen ersten Schaffensphasen gilt. Im Reflexegespräch hat Hans-Ulrich Probst Peter Rödi als erstes gefragt, wie die jahrelange intensive Beschäftigung mit Dürrmatt sein eigenes Bild von Vita und Werk des Schriftstellers verändert hat.
Vielleicht das Wichtigste war, dass ich auf der einen Seite entdeckte, wie sehr alles mit allem zusammenhängt in diesem Werk, wie wenig es in diesem Sinn Hauptwerke und Nebenwerke gibt. Natürlich gibt es Gelungeneres und weniger Gelungenes, aber von der Thematik her und vom Stofflichen her dreht sich das ganze Werk immer um das, was beim Goethe eine große Konfession hieß. Und das ist das eine, was ich gelernt habe. Das andere ist, dass das Bild dieses selbstsicheren, manchmal sogar etwas polternden, durch eine besondere Bonhomie ausgezeichneten Autor, das bekam für mich mehr und mehr Risse. Ich habe einen keineswegs verzweifelten Dürrmatt entdeckt, aber einen unsicheren einen, der immer um das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Schreiben bemüht war und dem es im Wesentlichen immer mehr auf die Prozesse ankam als auf die Resultate. Mit seinen Bestsellern, wie er das nannte, war er eigentlich am Ende am ehesten unzufrieden und sie erfüllten ihn mit einem Missbehagen, währenddem er die tatsächlichen oder die vermeintlichen Durchfälle, ich denke jetzt nur an Frank den Fünften zum Beispiel, verteidigt hat, wie ein Vater sein ungeliebtes Kind.
Ist ja ein aktuelles Werk zum Bankenwesen, eine Oper, Frank der Fünfte. Also das lohnt sich durchaus mal wieder hineinzusehen.
Ja, unbedingt.
Jetzt, was Sie gesagt haben, dass da viele Klischees gelten, das haben Sie im Vorwort auch ein bisschen zusammengefasst und auch diese Bewegung ins Offene, ins Prozesshafte. Und Peter Röde, ich würde Sie bitten, dass wir auch gleich hören, wie gut sich diese Biografie liest, diese Annäherung, dass Sie uns da eine Seite daraus vorlesen.
Gerne. Sichtbar wird ein Dürrmatt, der das Gegenteil aller über ihn umlaufenden Klischees ist. Ein seinen Bildern und Stoffen ausgelieferter Autor, der das Ziel der Reise durch die Terra Incognita der eigenen Vergangenheiten nicht kennt. Schließlich muss er entdecken, nicht nur ist das Schreiben das Mittel, sich selbst auf die Spur zu kommen, den Ichs anderer Zeiten, dem Ich in steter Verwandlung, dem Ich am Werk und im Werk. Ebenso ist die Erinnerung der Motor, der das Schreiben als Entwurf des Möglichen in Bewegung setzt und hält. Anders gesagt, im Schreiben gelingt die Schubumkehr der Erinnerung nach vorn in die Wiederholung. Die Entstehung der Texte zeigt, dass sich da einer wiederholt, sich mühsam zur Sprache bringt. Ich zähle zu den Gedankenschlossern, schreibt er, weil ihm Sprache etwas anderes ist als Instrument oder Denkprothese, weil sie Teil seiner Leiblichkeit ist, folgt sie organischen Gesetzen und ist nur bedingt auktorial zu lenken. Nicht nur die mitgeteilten Inhalte, sondern auch die schriftstellerische Genese der Stoffe wirft ein neues Licht auf Dürrmatts Existenz. Krisen bestimmten die Gezeiten seiner Biografie. Allerdings scheitert das Unternehmen der Stoffe, gemessen an den ständig korrigierten Vorsätzen, immer neu, so scheitert es doch auf großartige Weise. Dürrmatts gesamte Ästhetik, erst recht aber den Umgang mit seiner Person, dem Erleben, müssen wir als einen einzigen Vorgang der Distanzierung verstehen. Zum Sehen gehört Distanz. Und wie wollen die Leute denn sehen, wenn ihnen die Bilder, die sie beschreiben wollen, die Augen verkleben, heißt es in einem kleinen Text aus dem Jahr 1952. Wenn wir bedenken, dass Dürrenmatt sich selbst als einen von Bildern überwältigten verstand, dürfen wir das als Aussage in eigener Sache verstehen. So hatte für Dürrenmatt Distanz nicht nur eine ästhetische oder gar erkenntnistheoretische, sondern auch eine ganz alltägliche Bedeutung. Sie war für ihn eine Frage des Anstands, wie er sagte. Direkte Quellen zur Biografie sind in seinem großen Nachlass relativ spärlich.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Vorwort von Peter Rödis Buch Dürrenmatt oder Die Ahnung vom Ganzen. Ja, diese spärlichen Quellen verweisen darauf, dass Dürrenmatt viel weggeworfen oder verbrannt hat. Also es gibt zwar einen riesigen Nachlass aus Textvariationen, eben die hat er unendlich umgewälzt, aber in Bezug auf das strikt Biografische ist er sehr zurückhaltend und insofern ist auch ihr Buch fast mehr eine Werkmonographie als jetzt eine vollständige Biografie.
Ja, das stimmt.
Dazu kommt, das müssen wir gleich vorausschicken, es konzentriert sich auf die Lebenssituation bis zum Durchbruch, der mit dem Stück Der Besuch der alten Dame gelingt, Mitte der 50er Jahre.
Ja.
Und es heißt ja auch in dem nämlichen Vorwort, dies ist eine Biografie eines Aufstiegs.
Ja.
Nun ist dieser Titel ja bereits vergeben.
Das
Julian Schütt
mir
hat im Frühjahr Max Frischs erste Jahrzehnte des Schreibens unter diesem Signum gefasst. Aber im Grunde ist es bei Ihnen eigentlich ganz ähnlich. Es ist ein Geschwisterbuch. Und beide Biografen behaupten und belegen das auch, dass praktisch der ganze Frisch, der ganze Dürrenmatt aus den Anfängen zu verstehen sei.
Ja, ja, also die Biografie eines Aufstiegs habe ich bewusst als kleine Hommage an meinen Kollegen Julian Schütt hier eingefügt. Es ist schon so natürlich, dass im Detail immer der ganze Dürrenmatt enthalten ist. Wobei ich sagen muss, es fehlen natürlich in diesem Buch schon einige gewichtige Teile. Aus der zweiten Lebenshälfte. Also insgesamt natürlich ist sein Alterswerk, das bei mir mit Ausnahme der Stoffe, die von ihrem autobiografischen Stellenwert natürlich unverzichtbar sind, auch für das Licht, das von daher auf das frühe Werk fällt, nicht wahr? Von den Stoffen einmal abgesehen, kommt das Alterswerk relativ marginal vor, wenn ich auch nicht guillotinenartig mit der alten Dame respektive mit dem Versprechen alles abreißen lasse. Also ich führe den Diskurs noch ein bisschen weiter, fast so ein bisschen wie in einem alten Balzli-Hörspiel aus dem 50er Jahren, wo am Schluss einer Sendefolge gesagt wird und in der nächsten Sendung gehört er denn, wie es im Klunkerbuch bös mitgespielt wird. Und
ja, Sie machen aus der Not eine Tugend, also auf doppelte Weise, indem mit den Stoffen, die natürlich eine delikate Quelle sind, weil Dürrenmatt sagt, Autobiografie schreiben ist eigentlich nicht möglich, ist redlicherweise nicht möglich. Er schreibt die Geschichte seiner Stoffe, aber wie Sie ihrerseits aus einer gesunden Distanz zum Gegenstand nachweisen, hat es da oft eben Täuschungen oder faktenwidrige Aussagen auch drin. Also es ist eine stilisierte autobiografische
Ganz
Darstellung
genau.
der Stoffe. Ja. Und insofern ist die Arbeit des Biografen schon noch zu leisten. Aber mit dem sehr klugen Titel Ahnung vom Ganzen erfassen Sie doch, wohin das Ganze zielt. Ich schlage nun vor, dass wir uns doch diesen Pfarrerssohn aus Kolonfingen, diesen Ungebärtigen, der sich als Jugendlicher selbst als wahnsinnigen Chaoten, ein Wort eher aus den 80er Jahren bezeichnet, nicht? Mhm. Wer war er und wie kam er überhaupt zur Schriftstellerei? Wir haben gehört, es sind die obsessiven Bilder, die ihn bedrängen. Dieses starke Bild von der Verklebtheit, wo man sich überhaupt erst befreien muss, bevor man wieder Klarsicht hat. Mhm. Geben Sie uns mal eine Skizze von diesem jungen Autor, bis er dann wirklich die schriftstellerische Bühne mit einem Sprung durch den Feuerring beinahe betritt, nicht?
Also er selbst stilisiert sich ja zum Chaoten in dieser frühen Zeit, namentlich in der Berner Zeit. Irgendwann hat er mal gesagt, jedes Pfarrhaus gebiert Rebellen. Es ist fast eine notwendige Reaktion gegen einen Haushalt, in dem nicht nur der Vater dominiert, sondern auch der Vater unser. Also der Vater ist immer doppelt in einem Pfarrhaushalt. Und einen wie Dürrenmatt hat das zu heftigster Rebellion angestachelt. So weit, dass er in dieser vor einiger Zeit ja einigermaßen breit diskutierten Episode, wo er einer Frontistengruppe für ganz kurze Zeit beitrat, das meiner Meinung nach allein machte, um seinen Vater zu ärgern.
Nicht aus irgendwelcher narzisstischer Gesinnung,
denken Sie? Nein, keineswegs. Nein. Sonst wäre es undenkbar, dass er fast zur gleichen Zeit in Wilhelm Stein, dem Berner Kunsthistoriker, dem Homosexuellen, und wenig später in Walter Jonas, dem fulminanten und sehr bedeutenden und leider zu wenig bekannten Zürcher Künstler und Urbanisten, seine Wahlväter gefunden hat, nicht wahr? Und beide waren Juden. Juden natürlich.
Genau, also es ist diese ungebärdige Rebellion eines Landkindes, das ja auch sich dann an der Stadt zunächst einmal enorm reibt. Das ist, wenn man sich durch die Gassen Berns bewegt, dieses behäbige Umfeld, kommt einem das auch seltsam vor, wie er diese Stadt und damit eigentlich die Stadt an sich dämonisiert. Er findet hier eines seiner Grundmuster, das Labyrinth, nicht?
Ja, ganz genau. Also eigentlich zeigt er ein Bild, dieses doch in den Augen von den allermeisten höchst idyllischen Bern, das eigentlich fast an Alfred Kubin erinnert oder an irgendwelche finstere Stadtvisionen des Expressionismus. Das ist eine seiner Stilisierung. Sie haben gefragt, wie wurde er zum Schriftsteller? Ein wichtiger Punkt dabei war diese Situation, die er natürlich aus späterer Sicht als die Eingeschlossenheit in der Verschonung bezeichnete, als die Unmöglichkeit, ausbrechen zu können, mal ganz banal im Ausland studieren zu können, wie das seinem Vater noch möglich war seinerzeit. Er war ausgeschlossen sozusagen vor der Weltgeschichte und gezwungen, sich den Abgrund zu erdenken, zu erfantasieren.
Gleichsam in der idyllischen Umgebung des Emmentals.
Damit hängt diese Verschiebung Berns in diese dämonischen Dimensionen ganz gewiss zusammen. Aber auf alle Fälle ist die Fantasie als die einzige Möglichkeit, mit dem Unbegreiflichen umzugehen, das um diese Schweiz, um diesen verschonten Raum herum sich ereignete, das war letztlich die Initialzündung zu seiner Literatur. Und das, was ihm dann wirklich die Zunge gelöst hat, wie er sagte, war dann das Theater, was irgendwie im übertragenen Sinn, ja, im Kleinen eine Wiederholung dieser eingeschlossen-ausgeschlossen-Situation war. Also im Zuschauerraum zu sitzen und aus dem Dunkeln, im Hellen die Figuren seiner Fantasie zu verfolgen, das war eigentlich eine Abbildung dieser existenziellen, chaotischen Voraussetzung, ohne die Dürrenmatt nicht so geworden wäre, wie er geworden ist.
Und eben der doppelte Vater, also die christliche Prägung, mit der er auch lange gerungen hat, um den Glauben, bis er dann zu einem klaren Agnostiker und Verteidiger des Atheismus später geworden ist, oder?
Na ja.
Also zumindest hat er wiederum sich so stilisiert.
Richtig.
Jetzt, er war nicht nur dieser Fantast oder Fantasievolle, er war auch ein scharfer Denker. Und am Anfang war ja noch dieses Schwanken zwischen Malerei, zwischen einem Abschluss eines Philosophiestudiums, da schreibt er aber schon Prosastücke, nichts wird fertig oder bleibt so halb in der Schublade. Es ist dieses Stück, es steht geschrieben, die Wiederteufel, eine eben barock-expressionistische Geschichte. Ja. Also da sind die expressionistischen Wurzeln besonders spürbar. Und dann passiert ja 1946 dieser verrückte Sprung, der jetzt nicht nur in der Stilisierung so ist, sondern wirklich real. Er katapultiert sich innerhalb weniger Monate in die Schriftsteller. Mhm. Existenz gibt jegliche Dissertationspläne und auch die Malerei, da hat er das Gefühl, gescheitert zu sein, gibt er auf und gleichzeitig wirft er sich in eine Ehe. Er verlässt eine langjährige Freundin, eine erste, weil sie ihm da nicht folgen will. Die hat eigene künstlerische Pläne und hat dann innerhalb Wochen die Frau, die dann jahrzehntelang an seiner Seite war, die Schauspielerin Lotti Geisler. Eine verrückte Geschichte, dieser Sprung. Ein Hinausrennen ist ein Hineinrennen. Ja, ja. Das ist eigentlich schon eine wilde Geschichte, nicht?
Das ist eine wilde Geschichte und auch wieder ein Reflex dieser Grenzsituation, nicht wahr? Dieser Vorstellung der Grenze als Spiegel. Und auch in diesem Sinn ist das zu verstehen, ein Hinausrennen ist ein Hineinrennen. Also der einzige Ausweg war das Hineinrennen in die eigene Fantasie. Es ist letztlich einer dieser unerklärlichen Punkte bei diesem Autor, wie er diesem Entscheid, der ja an und für sich schon eigentlich emotional hoch belastet und riskant war und selbstverständlich allen Wünschen der Eltern entgegenlief, wie er da gleich noch eine Verantwortung draufpackte in dieser Ehe. Es ist nicht so, dass er seine erste Freundin schnöde verlassen hätte, weil er fasziniert gewesen wäre von Lotti Geisler. Er hat ihr übel genommen, dass sie ihn nicht heiraten wollte. Er hätte sie auch nach Paris ziehen lassen, sie war eine Malerin, und natürlich zog es die sofort 1945 nach Paris, raus, ja. Das ist doch klar. Aber vorher hätte geheiratet werden müssen nach Dürrenmatts Auffassung.
Nach alttestamentarischem Brauch, nicht?
Ja. Ja, mit alttestamentarischem hat das viel zu tun. Ja. Das ist eine scharfe Beobachtung. Ja, es ist ja auch merkwürdig, dass 1945, als diese Situation der geschlossenen Schweiz sich gelöst hat, er keineswegs sofort ins Ausland ging. Nie und nimmer. Der erste Gang nach Deutschland findet 1949 statt, zu einem Gastspiel von Romulus in Stuttgart. Also er ist aus freien Stücken in dieser beschränkten Schweiz geblieben und hat diese Beschränkung uminterpretiert. Irgendwo spricht er vom Ort hinter dem Mond, den er brauche, eben gerade, um sich von den Bildern nicht bedrängen zu lassen und sich von der Welt ein Bild zu machen.
Also eben eine Riesendistanz eigentlich beansprucht er, um die richtige Sehschärfe zu bekommen.
Ja, ja, eine Riesendistanz, natürlich, ja, ja.
Und das Gleitmittel ist dann die Fantasie. Also Sie zitieren auch diesen Aphorismus, sein Geist ist mit der Vernunft verheiratet, er begeht aber ständig mit der Fantasie Ehebruch.
Ja.
Das ist eine sehr treffende Selbstcharakterisierung, glaube ich. Und der Erfolg kommt ja dann eben doppelt, einerseits auf dem Theater und andererseits über die Brotarbeit. Er wird ja dann auch Vater. Übrigens in Ihrem Buch oder im Leben eine merkwürdige Leerstelle. Die Kinder spielen so gut wie keine Rolle. Auch bei Ihren Quellen, die Schwester Froni ist ein wichtiger Referenzpunkt. Von den Kindern erfährt man fast nichts.
Stimmt das, schon. Ja? Stimmt schon. Natürlich ist das auf der einen Seite ein Mangel dieses Buchs, den ich frank eingestehe. Er hat aber seine Gründe. Also die Kinder waren sehr unzugänglich mit Auskünften über ihren Vater. Die Jüngste vielleicht ausgenommen. Der Älteste, der Sohn, Peter oder Pierre, der als Pfarrer in Genf lebt. Auch so eine Ironie, dass der Pfarrer wurde wie sein
Großvater.
Nicht wahr? Also der hat sich expressis verbis, hat er sich distanziert und mir gesagt, jetzt müsse mal Schluss sein mit dieser Dürrenmatterei. Also die Kinder trugen natürlich, die ja ihre Formation eigentlich erlebten, in der Zeit, als der Weltruhm dann schon ausgebrochen war in Neuenburg, die erlebten natürlich ihrerseits eigentlich dieses Familienleben als ein verschont Gefangensein, nicht wahr?
Also zwar im Wohlstand, aber auch mit einem weitgehend abwesenden Vater, nicht? Hat man das Gefühl?
Ja. Ja, ja. Und mit einem Vater, der natürlich im Neuenburger Bourgeoisen ambivalente für die Kinder eine Belastung war, natürlich. Es gab jede Menge Lehrer, die ihre Aversionen gegen den Vater an den Kindern ausließen. Also das hatte schon auch Gründe, dass ich nur bedingt an die Informationen herankam, zum einen. Und dann gehören eigentlich die Kinder natürlich schon in einen Lebensabschnitt, der jenseits der von mir selbst frei fokussierten Periode liegt.
Sprechen wir jetzt wieder von dieser Periode und auch eben, was ist das Besondere, was den Autor Dürrenmatt da konstituiert? Ich habe schon den Welterfolg angesprochen, der dann spätestens mit Besuch der alten Dame kam und auch mit den Krimis, der Richter und sein Henker, der Verdacht, dass er diese Bärlach-Kommissar-Figuren, die natürlich auf Friedrich Glauser aufbauen, denke ich, aber natürlich gerade darum.
Sie sagen natürlich auf Friedrich Glauser aufbauen. Er hat das heftigst in Abrede gestellt.
Aber aus der Distanz von uns können wir das doch fast nicht anders sehen.
Es ist vollkommen klar, dass sozusagen der Über-Bärlach hinter den Kulissen ist bei Glauser zu finden, bei Glausers Wachmeister Studer. Und Dürrenmatt hat ihm gesagt, er hätte den Film in den späten 30er Jahren Wachmeister Studer mit dem wunderbaren Heinrich Gretler
als Kommissar.
Hätte er nie gesehen, was ich ihm einfach nie glaubte und auch heute noch nicht glaube. Es ist interessant, die stilistischen Vaterfiguren hat er eigentlich alle verleugnet. Glauser haben Sie erwähnt. Genau der gleiche Fall ist bei Kafka festzustellen. Seine frühe Prosa ist unübersehbar geprägt vom Einfluss Kafkas. Und im Fall Brecht ist es genau der gleiche Fall. Da hat er eigentlich, es blitzt immer die Bewunderung durch für Brecht, aber er hat sich immer abgesetzt. Ja. Natürlich auch mit Grund. Seine Ethik ist eine ganz andere als die Brechts. Dennoch ist es erstaunlich, wie schwer er sich getan hat, in literarische Filiationen hineinzubekennen, eigentlich.
Bei den frühen Stücken ist es ja auch noch Frank Wedekind, ganz offensichtlich.
Nicht? Ja, das sowieso, das hat er offen zugegeben. Es ist nicht nur Wedekind, eigentlich ist es auch Claudel in seinem ersten Stück.
Es steht geschrieben.
Scheint es mir unverkennbar, dass da Anklänge an Claudel eine Rolle spielten. Ne?
Dann kam also der Welterfolg mit Theater und Kriminalromanen und aus bescheidenen Verhältnissen erworbenen kleinen Haus ist dann diese Republik Dürrenmatt, wie Sie schreiben, im Vallon der Hermitage geworden, mit großen Anbauten, mit einem gediegenen Weinkeller. Was mich nun interessiert, Friedrich Dürrenmatt und die Schweiz, das ist ja auch ein Thema, wo man auch viel dem Klischee erliegt. Wie würden Sie sein Verhältnis zur Heimat, zur Republik Schweiz deuten?
Sie haben Heimat gesagt.
In Anführungszeichen.
Die Anführungszeichen würde ich ganz groß setzen, was die Schweiz als Heimat betrifft. Er hat immer mal wieder gesagt, ich bin gern Schweizer, obwohl er ab und zu in seinen Schweizer Psalmen geradezu Hasstiraden auf das Land losgelassen hat. Er hat die Schweiz gemocht als einen rationalen, funktionierenden Staatsverband und als ein pragmatisches politisches Gebilde. Überall, wo es um Überbauten ging und um die Verankerung der Schweiz in einer heldischen Vergangenheit bis zurück zum Rütlischwuh, war sie ihm aufs höchste suspekt. Nein, Heimat war für Dürrenmatt eine bernische Qualität und um noch präziser zu sein, eine landbernische. In diesem Sinne ist Herkules oder der Stall des Augeas tatsächlich so etwas wie eine Liebeserklärung an dieses merkwürdige, verhockte, eigenständige und originelle, auch ein bisschen verknorzte landbernische Heimatgefühl.
Sie haben zu Beginn erklärt, ja eben, dass der selbstsichere Autor auch mehr eine Fiktion ist, dass er zwar kein Verzweifelnder, sondern eben ein sehr produktiv Zweifelnder war und führen diesen Nachweis auch. Das ist ja auch dieses ganze Massiv von den tausend Varianten und Neuentwürfen, die mal gelingen, mal eben misslingen. Aber er hat auch das Scheitern auf den Theatern, das er mehrfach erlebt hat, das darf man nicht vergessen, nur wegen des Besuchs der alten Dame und den Physikern, die tausendfach gespielt wurden. Etliches ist auch ziemlich offensichtlich vom Theater abgelehnt worden, oder er hat es zumindest immer wieder so empfunden. Wie haben Sie ihn persönlich erlebt?
Den polternden, den auftrumpfenden Dürrenmatt habe ich im Gespräch, im Persönlichen, nie kennengelernt. Er hatte immer eine Tendenz zum Monologisieren. Und wie er überhaupt fast so etwas wie einen autistischen Zug hatte. Nur blitzte dann immer mal wieder, so in Abstand von einer Viertel oder einer halben Stunde, kam er auf eine Frage zurück, die man längst vergessen wähnte. Und plötzlich merkte man, das bewegt sich doch weiter und es ist doch nicht ganz unerheblich, wer ihm gegenüber sitzt.
Das deckt sich mit meiner einzigen Erinnerung, dass er eine halbe Nacht lang im Wildschen Haus in Basel vor etlichen Studenten in seiner Basler Theaterzeit, das Ende 60er Jahre, monologisiert hat. Ja. Über Gott und die Welt, anders kann man das nicht sagen, aber natürlich höchst faszinierend.
Ja. Jetzt? Ja, und Sie sagen es richtig, über Gott und die Welt, auch in dieser Zeit noch, wo er sich schon als Atheisten bekannte, sind diese protestantisch-religiösen Unterzüge ständig festzustellen. Plötzlich fällt in den 70er Jahren irgendwo wieder das Wort Gnade. Kein eingefleischter Atheist braucht das Wort Gnade. Und kein eingefleischter Atheist braucht das Wort Schöpfung. Schon gar keiner, der über Naturwissenschaften so viel Bescheid wusste wie er. Also das zeigt nur, dass diese frühe Prägung, eigentlich war auch sein Atheismus christlich-protestantisch grundiert.
Ja. Nun, 20 Jahre nach seinem Tod bleibt natürlich jetzt die Frage, wer liest heute Dürrenmatt? Welche Bühne spielt Dürrenmatt und warum soll man es tun? Peter Rüedi ist ja ein obsessiver Arbeiter, der immer wieder ändert, aber er ist in dem Sinn nicht der Perfektionist, der es jetzt auf einen extrem eleganten Stil abgesehen hätte. Er bekämpft eigentlich diese Sucht nach Perfektion, empfindet sie als zerstörerisch. Was ist für Sie das Zentrale, was aus diesem Werk bleiben wird, mutmaßlich, und vor allem, was man lesen soll?
Für mich das Zentrale ist das Verfolgen des Schreibens als Vorgang. Ich bin sehr überzeugt, dass das einer der Kernpunkte ist bei Dürrenmatt, was Sie eben gesagt haben. Nicht nur, dass er nicht ein Perfektionist war, er war ein Anti-Perfektionist. Also ihm war alles verdächtig, was nach Perfektion und Vollkommenheit irgendwie aussah. Die Stücke, die wirklich am vollkommensten waren, die haben ihn nicht mehr interessiert. Pläne, die er sich im Kopf machte und die ihm zu klar waren, die ließ er liegen. Was bleibt von Dürrenmatt? Ja, das Verfolgen dieser Prozesse ist eigentlich das Spannendste. Die Nahtstellen zwischen Erinnerung, Fantasie, all das, was er in den Stoffen thematisiert. Was mich mehr und mehr interessiert hat, ist der fremde Dürrenmatt. Ich glaube, der unzeitgemäße Dürrenmatt ist wahrscheinlich der Dürrenmatt von morgen. Und dann natürlich die Faszination vor der Vieldeutigkeit seiner Gleichnisse, die allesamt natürlich weit über das hinausgehen, was die Didaktik des Deutschunterrichts über einen leisten schlägt.
Das war, glaube ich, ein wichtiges Stichwort noch zum Schluss, die Gleichnisse. Also es sind nicht einfach Themen und Konstrukte, sondern es sind zum Teil unausdeutbare Bilder. Mhm. Es sind einfach Stoffkonvolute, in denen man sich verirren soll. Mhm. Es ist gar nicht anders gedacht, weil auch der Autor hat sich drin verirrt, aber höchst faszinierend. Winterkrieg in Tibet ist ein Stichwort. Aber es hat in den Stoffen ja auch diese großartigen Miniaturen wie vom Tod eines Hundes erzählt, um eigentlich vom Tod seiner Frau sprechen zu können.
Ja, hinreißend.
Das sind fünf Seiten Prosa, die
ganz
jeder mal lesen
eine
soll.
Ganz wichtige Passage für dieses Ablenken und von einem realen Sachverhalt in ein ganz starkes Bild, wie er durch diesen Nebel hochfährt und den toten Hund in der Abdeckerei abliefert. Das ist ganz große Prosa.
Peter Rüdi, vielen Dank für diese Auskünfte. Zum Schluss doch die Frage, wird es eine Fortsetzung des Buchs geben zum Spätwerk und zur zweiten Lebenshälfte?
Ich mag es weder ausschließen, noch mag ich es zum jetzigen Zeitpunkt versprechen.
Wir wünschen es uns. Viele Themen haben wir gar nicht gestreift, die allein eine Sendung wert wären. Die Freundschaften, natürlich das Verhältnis zu Max Frisch. Sie haben das ja mit der Publikation des Briefwechsels vor 13 Jahren schon ausgeleuchtet. Dürrenmatt oder die Ahnung vom Ganzen. Es bleibt noch bei den Ahnungen, aber es lohnt sich zu lesen.
Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.